Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Mit dem Wochenspruch aus 1. Petrus 1, Vers 3 möchte ich euch alle ganz recht herzlich zum heutigen Gottesdienst begrüßen. Begrüßen möchte ich auch alle die, die den Gottesdienst später zu Hause auf CD oder auf dem Stick hören werden. Folgendes ist noch bekannt zu geben. Am Mittwoch um 19 Uhr trifft sich der Kirchenvorstand zur Sitzung hier in Medenbach. Und am kommenden Sonntag ist wieder um 11 Uhr Gottesdienst. Die Kollekte vom Ostermontag für die eigene Gemeinde betrug 31 Euro. Allen sei dafür herzlich gedankt. Und die Kollekte von heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Dann hören wir nun das Lied 455, die ersten drei Strophen.
Neugeborenen Kinder, so heißt dieser erste Sonntag im Osterfestkreis. Wir steigen ja jetzt für 7 Wochen hinein in diesen Kreis der Sonntage und der Wochen nach Ostern. Anders als in unserer Gesellschaft, wo man immer gleich die Ereignisse abhakt und nach dem nächsten schaut, ist es in der Kirche so, dass man so ein besonderes Ereignis für die Auferstehung Jesu Christi auch eine ganze Weile miteinander bedenkt. Das wollen wir auch heute in diesem Gottesdienst tun, der geschieht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir beginnen miteinander mit dem Psalm 116, das ist die Nummer 746 in unserem Gesangbuch und halten es wieder so, dass ich beginne und euch bitte als Gemeinde zu antworten mit den eingerückten Sätzen. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen.
Wie soll ich dem Herrn vergelten, all seine Wohltat, die er an mir tut?
Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen.
Hier will ich antworten und des Herrn Namen anrufen.
Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk. Kommt, lasst uns diesen Herrn anbeten. Musik. Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten und bekennen. Nicht zu schnell wollen wir weitergehen, heiliger Gott. Das Fest der Auferstehung, dein Sieg, Jesus, über den Tod. Wir wollen, dass das in unser alltägliches Leben hineinbricht. So viel tote Hoffnung, so viel erloschenes Feuer ist in unserem Leben. Lass uns dir begegnen, Jesus. Wir wollen dich im Alltag erfahren. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr, erbarm dich über uns. Noch einmal hören wir diesen fröhlichen Ruf, den wir heute als Wochenspruch schon vernommen haben aus dem ersten Petrusbrief. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Lasst uns Gott ehren. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Wir beten, nun hören wir von neuem Leben und wir sind erwartungsvoll, Jesus. Was willst du tun und was können wir tun? Amen. Jetzt hören wir die Lesung aus dem Propheten Jesaja.
Ich lese aus Jesaja 40, die Verse 26 bis 31. Blickt zum Himmel hinauf und schaut. Wer hat erschaffen, was ihr da seht? Er bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen, und nennt jeden bei seinem Namen. Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. Warum also sagst du Jakob und du Israel, der Herr weiß nicht, wie es mir geht, und mein Recht ist ihm egal? Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Hier endet die Schriftlesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Antworten dem Wort Gottes mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes,
Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, ersetzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das Lied, das wir jetzt hören, die 98, bindet in ganz besonderer Weise die großen Feiertage zusammen, den Karfreitag und den Ostertag. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt.
Von Gott geliebte Gemeinde, wissen Ihre, eure Lieblingsmenschen eigentlich, welches Bild von Jesus euch das Liebste ist? Redet ihr über sowas miteinander? Vielleicht ist es der Jesus, der so wunderbar vom nahen Reich Gottes erzählen kann, dass man sich wünscht, das Fest Gottes möge am besten gleich beginnen und man könnte mitten unter den Gästen sitzen. Oder es ist der Jesus, der im Dialog mit seinen Gegnern unglaublich schlagfertig, witzig und entwaffnende Rückfragen stellen kann, wie etwa die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt. Wessen Bild ist da drauf? Aber vielleicht ist es auch der Jesus, der in einem Riesengewusel im Tempel genau diese eine Frau, diese unscheinbare Witwe wahrnimmt, in dem Moment, als sie alles Geld, was sie besitzt, eine einzige Geldmünze, in den Spendentopf legt, aus dem die Armenspeisung bezahlt wird. Oder ist es der Jesus, der übers Meer geht und seinen Jüngern damit zeigt, hey, bei Gott gibt's wirklich nichts Unmögliches. Aber vielleicht mögt ihr auch am meisten diesen vertrauensstarken Jesus, der mitten im Sturm auf offener See ganz in Ruhe im Boot schlafen kann. Oder eben doch jenen Jesus, der mit ausgebreiteten Armen am Kreuz für uns alle bittet: Vergib ihnen, Vater. Hier kommt nun eines meiner Lieblingsbilder von Jesus. Ich lese aus Johannes 21. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias. Simon Petrus, Thomas, Nathanael, die Söhne des Zebedäus und noch zwei weitere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte: Ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der anderen Seite des Bootes aus, forderte Jesus sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einbinden. So eine große Menge Fisch hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser. Er wollte schneller am Ufer sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz zogen sie im Schlepptau mit. Sie hatten es bis zum Ufer nicht weit, es war nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht ein. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt: Wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte das. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und als sie gegessen hatte, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendeinen anderen hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Und Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Aber Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?
Petrus wurde traurig. Jesus fragte ihn ja nun zum dritten Mal: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe.
Gott gebe uns sein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz.
Die beiden Hauptcharaktere in diesem Bild sind Jesus, der Lehrer und Freund, und Simon Petrus, der im entscheidenden Moment nicht hatte zu seinem Wort stehen können. Die meisten von uns sind mit dem Hintergrund dieser Geschichte vertraut. Lasst mich aber einige Fakten in Erinnerung rufen, die das Versagen des Simon Petrus ausmachen. Achten wir als allererstes auf den Ort, an dem das geschah. Man kann wohl sagen, Simon Petrus war insgesamt jeweils am falschen Ort. Ganz am Anfang hat er nämlich geprahlt, dass er Jesus niemals verlassen würde. Doch als Jesus verhaftet wurde im Garten Gethsemane, verließ Simon ihn wie fast alle anderen auch und floh aus der Gefahr. Der Evangelist Matthäus erzählt uns, dass Simon Petrus dann aber entschied, selber nachzusehen, was mit Jesus passieren würde, und darum Jesus folgte. Aber Simon tat das von Ferne. Will sagen, er hielt ganz sicheren Abstand, um sich selbst nicht zu gefährden. Immerhin wagte er sich schließlich doch noch in den Hof des Gerichtsgebäudes. Dort war er dann natürlich von den Feinden seines Herrn umgeben, sozusagen in der Höhle des Löwen. Es war eine Nacht voller Unruhe. Der Angeklagte war ja kein Verbrecher, sondern ein Mann, von dem viele in der Stadt und im Land glaubten, dass er der Messias ist. Die Unruhe der Mannschaft im Hof führte dazu, dass Petrus nicht unbehelligt blieb. Man redete dies und das und hin und her, und da fiel der Mann mit dem galiläischen Akzent schon auf. Simon aber versagte der Mut. Seinem prahlerischen Treueschwur zu Jesus hat er hier keine Taten folgen lassen. Als man ihn in die Enge trieb, wählte er den zunächst leichteren Weg und leugnete, dass er Jesus überhaupt kennen würde. Im Wesentlichen beginnt christliches Versagen immer auf dieselbe Weise. Anstatt so dicht wie möglich bei unserem Herrn zu sein, folgen wir ihm von Ferne. Es mag damit beginnen, dass wir den einen oder anderen Gottesdienst einfach mal auslassen. Vielleicht setzen wir auch einfach mal das regelmäßige Gebet aus. Oder wir haben die Bibel nicht täglich offen und lesen nicht fortlaufend darin. Wo immer und wie immer es anfängt, es führt schließlich immer zum selben Ort. Es bringt uns in einen abgewandten und kalten Zustand gegenüber Gott. Das Problem von Petrus war, dass er sich am falschen Ort wiederfand. Gilt es auch für uns heute? Sind wir am falschen Ort in Bezug auf Jesus? Stehen wir von ihm abgewandt? Sind wir aus seiner Nähe weggekommen? Die Bibel erzählt uns, dass Simon in jener Nacht, als er den Herrn verriet, am Ort des Geschehens weglief und bitterlich weinte. Simon ging es so richtig elend. Es war ein neuer Zustand, in dem er sich nun befand. Er fühlte, dass er seinem Herrn Unrecht getan hatte, und er wusste, dass er etwas verletzt hatte, was ihm persönlich sehr wertvoll und zutiefst heilig war. Er war unglücklich, tief traurig und fühlte sich wahrhaft erbärmlich. ein schrecklicher Zustand. Ein schrecklicher Zustand für jedes Gotteskind, das sich dazu entschieden hat, aus der Nähe Gottes wegzugehen. Die Trennung von Gott bringt seinen Kindern nämlich immer Schmerz und Leid und Elend. Die Sünde ist ein Dieb und ein Räuber. Sie raubt uns den Frieden mit Gott und das Gefühl seiner Nähe. Sie stiehlt uns Gottes Kraft und seine Freude aus unserem Leben. Sie zerstört die Unschuld und unsere Wirksamkeit. Sünde macht aus dir einen elenden Menschen. Wenn sie das aber nicht macht, dann bist du wahrscheinlich noch nicht gerettet. Als Simon seine Nähe zu Jesus aufgab, spürte er definitiv einen Verlust an Gemeinschaft. Einen Verlust an Frieden und einen Verlust an Freude. Er wusste, dass die Dinge jetzt anders waren. Ich spreche hier in der Hauptsache zu denen, die Jesus als ihren persönlichen Retter angenommen haben. Wir Christen müssen wissen, dass wenn wir uns entscheiden, einen anderen Weg als unser Herr zu gehen, wir dafür einen hohen Preis bezahlen. Wenn du um deine Rettung in Christus weißt, dann kannst du damit rechnen, viel zu verlieren, wenn du vom Weg des Herrn abbiegst. Du wirst dadurch deine Rettung in Christus nicht verlieren, aber du wirst dich so fühlen, als hättest du sie verloren. Du wirst sehr wahrscheinlich die Gemeinschaft mit dem Herrn verlieren. Du wirst deinen Frieden verlieren und deine Freude im Herrn und die innere Zufriedenheit. Und außerdem verlierst du den Segen Gottes und seine Wohltaten. Simon machte Schritte in die falsche Richtung und verlor dabei richtig viel. So kam es, dass nach der Auferstehung Jesu Petrus gedacht hat, dass für ihn die Geschichte nun vorbei sei. Kein Auftrag. Er hatte den Herrn verleugnet und in seinen eigenen Augen damit bewiesen, dass er gar nicht vertrauenswürdig sei. So entschied er sich, in sein altes Leben zurückzugehen. Jesus hatte ihn dort ja einmal herausgerufen. Damals hatte Simon auch alles verlassen, um Jesus nachzufolgen, um ein Fischer für Menschen zu werden. Menschen, die sich über Gottes Willen hinwegsetzen, treffen eben in der Folge auch weiter falsche Entscheidungen. Ihre Überlegungen basieren fortan nämlich auf menschlichen Beweggründen und nicht mehr auf geistlichen Motiven. Das ist genau das, was wir hier bei Petrus sehen. Sein Rückzug ins Fischerboot ist also nachvollziehbar, aber er ist nicht klug. Als Simon in sein altes Leben zurückgeht, nimmt er Gefährten mit. Das entspricht der alten Weisheit, geteiltes Leid ist halbes Leid. Wenn ein Mensch die Entscheidung trifft, aufzugeben, dann ist er nicht gerne bereit, das alleine zu tun, sondern versucht, andere mit sich zu ziehen. Leider ist das oft auch in christlichen Familien wahr. Wenn eine Person in ihrem geistlichen Leben erkaltet, geschieht es sehr leicht, dass die ganze Familie den Willen Gottes aus den Augen verliert. Wie schade, wenn man andere in dieselbe dumme Grube zieht, in der man selber sitzt. Und es ist natürlich genauso traurig, dass andere bereit dazu sind, dem eigensinnigen Kind Gottes zu folgen. Wieso ist das so? Weil wir uns eben gerne mit Menschen umgeben, die auf demselben Level sind wie wir. Wenn unser Handeln in Übereinstimmung mit Gottes Willen geschieht, dann möchten wir gerne Menschen um uns haben, die ebenso in Übereinstimmung mit Gott handeln. Und wenn wir außerhalb des Willen Gottes unterwegs sind, fühlt sich das Leben all derer, die mit Jesus gehen, für uns wie ein Tadel an, und deshalb suchen wir Gesellschaft mit unseresgleichen. In unserer Umgebung versuchen wir dann, eine ähnliche geistliche Gesinnung zu etablieren, wie wir sie selber haben, nur damit wir uns wohler fühlen. Sind in unserer Verwandtschaft Menschen, die kein Tischgebet sprechen, wird alleine dieses schon zu einem Bekenntnisakt für uns, wenn man ein gemeinsames Mahl einnimmt. Und offenbar scheint es dann leichter, dieses vermeintlich eine Mal auf das Tischgebet zu verzichten. Aber nicht nur die Entscheidung, die Simon Petrus trifft, und die Gesellschaft, die er sucht, weisen ihn als unklugen Mann aus, sondern auch die Wirkung, die sich bei seiner Arbeit zeigt. Simon Petrus und seine Freunde haben die ganze Nacht gefischt und nicht einen einzigen Fisch gefangen. Da Simon ein gelernter Fischer war, also Vollprofi in seinem Metier, muss das für ihn schon sehr niederschmetternd gewesen sein. Die ganze Nacht im Einsatz und null Erfolg? Es ist aber gar nicht so ungewöhnlich für Christenmenschen, die dem Willen Gottes ausweichen. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und für Gottes Kinder ist diese geistliche Wahrheit eine, die sich überall im Leben auswirkt. Jetzt haben wir Simons Versagen und sein törichtes Handeln angeschaut und kommen zum dritten Teil, und es ist eindeutig der beste Teil für Simon Petrus. Jetzt kommt nämlich sein Freund Jesus ins Spiel. Nach seinem sündhaften Versagen und der Rückkehr in das alte Leben und nach einer langen, erfolglosen Arbeitsnacht betritt Jesus die Szene und verändert innerhalb von Minuten alles und lässt es werden, wie es eigentlich sein soll. Was macht den Unterschied aus? In Simon Petrus findet eine Veränderung statt. Wir können dreierlei feststellen, was in der Gegenwart Jesu sich bei Petrus ändert. Kinder, rief Jesus, habt ihr nicht ein paar Fische fürs Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Simon Petrus ist gezwungen, sein Versagen zu bekennen. Und er tut das. Das ist der erste Schritt nach Hause. Es braucht die Erkenntnis und das Bekenntnis des eigenen Versagens und törichten Handelns. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und reinigt uns von allem Unrecht und Torheit, die wir begangen haben. 1. Johannes 1, Vers 9. Die Aufforderung Jesu, sie sollen das Netz auf der anderen Seite des Bootes auswerfen, ist für Simon ein Déjà-vu. Wie damals, denkt er. Und wie damals gehorcht Simon. Er hört einfach auf, die Dinge auf die Petrus-Weise zu tun und beginnt sie wieder auf die Jesus-Weise zu machen. Und es bringt ihm vollen Erfolg. Auf einmal ist das Netz voller Fische. Das wiederum erneuert sein Verlangen danach, ganz nah bei Jesus zu sein. Und er hat auch keinen Moment mehr Zeit, darauf zu warten, dass das Boot ans Ufer gesteuert wird. Er muss sofort ins Wasser springen und hinschwimmen. Wer feststellt, dass er sich von Gott entfernt hat, soll unbedingt wissen, dass er oder sie in Jesus immer noch einen Freund hat. Jesus hat dich weder vergessen, noch hat er dich verlassen. Immer noch liebt er dich auf genau dieselbe Weise, wie er dich schon immer geliebt hat. Und jetzt wünscht er sich, dass du an demselben Ort zurückkehrst, an den Petrus zurückgekehrt ist, nämlich ganz nah zu Jesus. Jesus möchte, dass du dein Versagen eingestehst und wieder beginnst, ihm nachzufolgen, ihn zu lieben, in eben der Weise, wie du das früher getan hast. Als Simon Petrus und die anderen Jünger das Ufer erreichen, erleben sie, dass Jesu nicht nur das Feuer vorbereitet hat, sondern dass dort auch Fisch bereits gebraten ist und Brot ist da. Sie erleben, dass bei ihrem Herrn alle Dinge da sind, die sie brauchen können. Nach einer Nacht draußen auf dem See, da braucht es eben Nahrung und Wärme und Gemeinschaft. Und das alles finden sie bei Jesus. Sie finden einen Heiland, der sie liebt und das volle Programm bereithält, das sie nötig haben. Und das gilt übrigens dir und mir ebenso. Du wirst alles finden, was du brauchst, wenn du zu Jesus kommst. Er liebt dich und sehnt sich danach, enge Gemeinschaft mit dir zu haben. In dem Gespräch, das Jesus jetzt mit Simon beginnt, erlebt Petrus, wie Jesus ihn wieder in den Dienst stellt. Ich kann's mir gut vorstellen, dass Petrus gedacht hat, dass seine Beauftragung nach jener Nacht im Hof des Gerichtsgebäudes vorüber sei. Aber Jesus zeigt ihm, dass er ihn zurückhaben will im Einsatz für das Reich Gottes. Die bitteren Tränen des Simon und sein Schmerz über das dreifache Versagen wird von Jesus noch einmal ans Licht geholt. Doch das geschieht, um die Wunde im Simon zu heilen. Jesus bringt Petrus in die eindrückliche Lage, dass er allen drei Verleugnungen jetzt ein volles Bekenntnis seiner Liebe zu Jesus entgegensetzen kann. Und das geschieht wieder an einem Kohlenfeuer. Wie in der Nacht, als Petrus den Herrn verriet. Aber nun ist es nicht Nacht. Jetzt ist es Morgen und es ist ein Morgen der Auferstehung. Und es geschieht vor den Ohren der anderen Jünger. Sie alle hören, dass Jesus den Simon dreimal neu beauftragt. Und so wird keiner von ihnen in Zukunft dem Petrus noch Vorhaltungen machen können. Jesus hat ihn auf der ganzen Linie rehabilitiert. Jesus will weiterhin, dass dieser Mann als Fels für die Kirche dasteht. Mit wenigen Sätzen befreit Jesus den Simon Petrus aus den Fesseln seiner Sünde und des Versagens und beauftragt ihn neu. Dasselbe gilt jedem Kind Gottes, das zurückkehrt ins Haus seines Vaters. Er vergibt nicht nur Schuld, sondern ersetzt dich und stellt dich neu in den Dienst. Du hast in Jesus deinen Freund behalten. Jesus handelt hier genauso, wie er es in der Gleichnisgeschichte vom liebenden Vater mit den beiden verlorenen Söhnen erzählt hat. Als du Christ wurdest, als du Christin wurdest, hat Jesus dir sein Wort gegeben, dass er dein Freund ist. Und Jesus ist ein Worteinhalter. Er wird dich nicht verleugnen. Er ist mit seinem Leben für dich auf Golgatha Gott gegenüber eingetreten. Jede Christin, jeder Christ, die und der im Leben von Jesus weggetrieben ist, darf wissen, dass Jesus sie und ihn einlädt, nach Hause zurückzukommen. Amen. Das Lied, dieses Osterlied, das wir jetzt hören werden, das habe ich persönlich noch gar nicht gesungen, aber es hat einen so wunderschönen Text und die Melodie spannend. 117. Lasst uns noch vor Gott kommen und zu ihm beten. Himmlischer Vater, mit all unseren Mühen kommen wir zu dir. Bei dir legen wir ab, was uns das Leben schwer macht. Wir bitten dich, entzünde neu das Feuer deiner Liebe in unseren Herzen, dort, wo es düster und kalt ist. Wir bitten dich um Brot für die Welt. Und um Frieden bitten wir dich, dass die österliche Freude unter uns aufsteht. Die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes in Deutschland haben als Lehre aus den Zuständen der Weimarer Republik den Föderalismus und die parlamentarische Kontrolle gesetzlich verankert. Bewahre uns davor, dass die Regierung unter dem Vorwand der Gesundheitsfürsorge das alles außer Kraft setzt. Wir beten für Amina, Manga und Daniel aus Nigeria, dass du, Jesus, sie tröstest und ihnen hilfst. Sie haben so schreckliches Leid durch die Terrormiliz Boko Haram erlebt. Sei du ihnen ein ganz starker Heiland, begleite sie durch ihr weiteres Leben und bewahre sie vor weiteren Schrecken. Lass sie spüren, dass wir für sie beten, und lass uns als Christinnen und Christen in dieser Welt aufeinander Acht haben. Das wollen wir jetzt auch darin tun, dass jeder von uns im Stillen an Menschen denkt und sie vor Gott bringt, die ihm und ihr wichtig sind. Und nun beten wir weiter mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
bitten wir um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.